Delta to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Herzlich willkommen zum Funkkreis. Ich bin Barbara Gantenbein aus der Redaktion der Bundeswehr und heute geht es, wie sollte es anders sein, um Corona, also präzise gesagt Covid-19. Ich bin heute zu Gast im Verteidigungsministerium und spreche mit Oberfeldarzt Dr. Sonja Fischer. Sie ist Sprecherin Streitkräfte und Sanitätsdienst und es geht natürlich für die Bundeswehr gleich um zwei Dinge. Es geht einmal darum, als Arbeitgeber für rund 265.000 Menschen verantwortlich zu sein und zum Zweiten natürlich ein ganz wichtiger Helfer jetzt im Kampf gegen die Pandemie. Frau Dr. Fischer, danke, dass ich heute hier sein darf.
Und sehr guten gerne. Morgen.
Guten Morgen. Wir hatten ja schon beim allerersten Verdachtsfall in Deutschland, als in Bayern ein Mann infiziert war, damit zu tun, weil das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr diese Infektion bestätigt hat. Ist die Bundeswehr da weiter als zivile Stellen?
Also ich würde sagen, wir sind mit unseren Experten extrem gut aufgestellt. Wir sind super weit, gerade was die Forschung und auch die Nachweisführung von solchen Viren angeht. Gerade das Institut in München ist sehr, sehr gut vernetzt, auch mit den Zivilen, weil Forschung lebt in dem Fall tatsächlich von Informationsaustausch. Und das sind wir einfach echt gut mit dabei. Ob wir jetzt wirklich weiter sind als Zivil, weiß ich nicht. Aber zusammen mit Zivil sind wir ganz, ganz vorne mit dabei. Und gerade mit unseren Experten in München.
Ja, das ist auch sehr beruhigend, glaube ich, für eine Menge Leute gerade.
Auf alle Fälle.
Wir sind ja auch, wir haben viele ABC-Übungen, wir haben Erfahrungen mit Ebola gesammelt. Wir sind ja auch, was solche Gefahren angeht, sehr weit aufgestellt, sehr gut aufgestellt. Sind wir auf die jetzige Situation besonders gut vorbereitet? Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, wir haben einen enormen Erfahrungsschatz aus genau diesen Szenarien, in denen wir waren, eben mit Ebola in 2013 und 2014. Da haben wir unsere Lessons learned gezogen, haben aufgestellt, wie man tatsächlich einfach systematisch das sogenannte Barrier Nursing, also wie gehe ich um mit, wo kommt der infizierte Patient rein, wo behandle ich die Gesunden, wie trenne ich das richtig. Das haben wir einfach ein bisschen systemisch aufgestellt und da haben wir wirklich gut gelernt und haben auch das, was wir gelernt haben, gut weitergegeben. Insofern, glaube ich, haben wir da auch Expertise, die wir weitergeben können und auch schon haben, also weitergegeben haben.
Die Vorsorgemaßnahmen, die werden ja alle durch das Kommandosanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz zentral gesteuert. Wie muss man sich dieses Lagezentrum dort vorstellen? Was passiert da alles und wie viele Stellen koordinieren die da?
Also die Vorsorgemaßnahmen, Sie meinen jetzt, damit alle Angehörigen der Bundeswehr auch sich entsprechend verhalten können und wissen, was sie tun sollen.
Ganz genau.
Die erstens ganz wichtig, wir machen das in ganz, ganz enger Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut, wo wir auch in der täglichen Lagebesprechung sozusagen telefonisch mit dabei sind, damit wir wissen, was macht das zivile Wesen, damit wir das anpassen können. Und unser Lagezentrum im Kommandosanitätsdienst besteht einfach aus vielen Leuten, die entweder Experten auf dem Gebiet der Hygiene sind oder tatsächlich Experten sind, die Lagebeurteilung zu machen und dann einen Überblick haben über das, was wir wirklich tun können. Und das alles zusammengeworfen gibt das Lagezentrum mit einem guten Überblick über die Maßnahmen, die wir gemacht haben, die Maßnahmen, die wir umsetzen müssen. So können Sie sich das vorstellen. Also platt formuliert, ist es ein Haufen Leute, die Informationen zusammentragen und dann die Expertise nach draußen geben.
Also im Prinzip so wie ein Krisenstab.
Ja, genau. Genau.
Wir sind ja auch in der Beschaffung sehr aktiv, also Atemmasken, Schutzanzüge, Medikamente. Wie sieht denn das eigentlich bei uns aus mit Desinfektionsmitteln? Haben wir noch genug?
Also, die Beschaffung, da ist es tatsächlich so, dass man festgestellt hat, deutschlandweit, Klammer auf, ehrlich gesagt sogar europaweit, dass das schwierig ist. Deswegen versucht man das zu koordinieren. Für Deutschland ist das Bundesministerium für Gesundheit an uns herangetreten und wir haben unsere Beschaffungsorganisation im Bundesamt für Ausrüstung und Infrastruktur zur Verfügung gestellt und tatsächlich auch sehr, sehr schnell Verträge schließen können, um da Nachschub sicherzustellen. Bis der Nachschub wirklich kommt, wird es wahrscheinlich noch bis Anfang nächster Woche dauern. Dann wird es aber tatsächlich auch größere Lieferungen geben. Und die Verteilung dessen liegt dann in Verantwortung des Bundesministeriums für Gesundheit, sodass wir uns da, wir helfen in der Beschaffung mit und in der Verteilung ordnen wir uns dann wieder unter, je nachdem, wie das Bundesministerium für Gesundheit das dann auch verteilt.
Also eine enge Zusammenarbeit.
Genau.
Ist das bei der Verstärkung der Laborkapazitäten ähnlich? Also bezieht sich das auch darauf, weil das machen wir ja auch?
Das läuft auch unter dem großen Überbegriff der Amtshilfe. Da haben wir derzeit wirklich zahlreiche, Stand heute sind es deutlich über 30 Anträge, die wir haben aus den verschiedenen Bezirken, die verschiedensten Dinge, sei es personelle Unterstützung oder eben Laborkapazität oder eben Unterstützung durch solche Strukturen, die wir zur Verfügung stellen können. Laborkapazität haben wir zwei Labore, die in der Bundeswehr diese Covid-19-Nachweise fahren und auch da unterstützen wir, wo es geht. Aber zum Beispiel gerade das Labor im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz liegt in Nordrhein-Westfalen in einer Region, die sowieso sehr hoch frequentiert ist und unsere Krankenhäuser, die ja im Bereich der zivilen Versorgung sowieso schon fest eingebunden sind, sind da natürlich dann auch belastet. Aber sicher sorgen wir dafür, dass sie ihre Kapazitäten noch verstärken können.
Mhm. Wie viel Personal hat der Sanitätsdienst eigentlich insgesamt?
Also insgesamt verfügt der Sanitätsdienst so rundherum 20.000 Soldaten. Da ist aber tatsächlich vom Stabsdienst Soldaten über den Logistiker im Sanitätsdienst bis hin zum Fachmann für Hygiene, Epidemiologie alles mit dabei. Wir sind so rundherum 3.000 Fachärzte in den verschiedenen Fachrichtungen für Humanmedizin, die jetzt natürlich im Schwerpunkt dran sind, zu helfen und zu unterstützen. Natürlich, und dann in nächster Folge von unseren Pflegefachkräften, Intensivpfleger, auch die Notfallsanitäter, alles das, was wir da haben, sortieren wir gerade, gucken, dass wir das, was wir nicht in der direkten Patientenversorgung momentan haben, das ist im Bereich unserer Regimenter zum Beispiel, dass wir schauen, was wir da an Personalverstärkung haben, um das direkt schon den Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen, um die durchhaltefähig zu machen, weil natürlich auch unsere Krankenhäuser betroffen sind von Eltern, die ein Problem haben mit der Kinderversorgung oder gegebenenfalls krank sind, wie auch immer, auf alle Fälle, dass wir da schauen, dass wir da durchhaltefähig unsere Aufgaben waren.
Ja, klar. Es gab ja auch letzte Woche schon den Aufruf an Reservisten, sich zu melden. Wie viele haben sich denn inzwischen gemeldet und was wird aktuell noch ganz besonders gesucht?
Genau. Also da habe ich mir auch heute Morgen nochmal die aktuellen Zahlen holen lassen. Wir haben tatsächlich inzwischen 1700 Meldungen auf diesen
Toll.
Anruf. Das ist tatsächlich enorm. Von denen tatsächlich auch 750 schon geprüft sind im Sinne von, sie sind schon gedient und haben auch schon Verwendungen in der Sanität gehabt. Das macht das Verfahren, bis der Reservist dann wirklich auf dem Hof steht, wesentlich kürzer, sodass wir hoffen, dass wir tatsächlich in den nächsten Tagen die ersten Reservisten auch haben. Auch hier speziell angefragt, die Pflegehilfsberufe, die Fachkräfte für Intensivpflege, all das, wo wir intensiven Patientenkontakt haben, wo gegebenenfalls auch tatsächlich Ansteckungsgefahr relativ hoch ist, um da durchhaltefähig sicher zu sein. Was wir natürlich nicht tun, und der meldet sich natürlich auch nicht, ist aus jemandem den aktiven Oberarzt in einem Universitätsklinikum, der meldet sich natürlich nicht,
nee, klar,
als Reservist, weil wir da keine Verschiebung wollen, sondern...
Ja. Wird ja auch dort gebraucht.
Genau, genau.
Aber es ist toll, dass es schon so viele Leute sind.
Ja, das ist tatsächlich absolut enorm.
Aber Sie würden sich trotzdem freuen, wenn noch mehr, also gerade aus den...
Auf alle Fälle.
Ja, okay, ja, also gerade Pflegende, Intensivpfleger und so weiter sich melden.
Wir richten uns da auf ein längeres Szenario ein, sodass das jetzt nicht nur die nächsten 5 Wochen sind, sondern tatsächlich die Pflege derer, die dann auch intensivpflichtig sind, beatmungspflichtig werden, das wird dauern eine ganze Weile lang, sodass wir also mit einer Perspektive schon ein halbes Jahr gegebenenfalls plus auch gucken müssen, wie wir da durchhaltefähig sind.
Oh ja, also das ist doch ein relativ langer Zeitraum, für den jetzt schon geplant wird.
Ja. Ja.
Das bringt mich auch zu einer ganz aktuellen Frage. In Berlin unterstützt die Bundeswehr möglicherweise demnächst auch den Aufbau von Betten in den Messehallen. Das heißt, wir richten uns jetzt auch ein auf einen großen Anfall von Infizierten, eine große Anzahl.
Also die Bundesregierung tut sich ja tatsächlich einrichten auf einen größeren Ansturm verschiedenst intensivst Erkrankter, muss man schon sagen. Der Senat hier in Berlin hat erste, nennen wir es mal, Arbeitsgespräche geführt, auch mit dem zuständigen Kommando Territoriale Aufgaben, wie denn die Bundeswehr unterstützen kann bei dem, was sie da vorhaben. Sie möchten da ungefähr 1000 Betten in den Messehallen aufstellen für Zivile, die zu Hause nicht gepflegt werden können, die da aber tatsächlich noch nicht intensivpflichtig sind. Also so ein Mischweg, wo vielleicht die Kapazität der normalen Krankenhäuser nicht ausreicht. Und die Gespräche gehen jetzt im Schwerpunkt, was die Unterstützung der Bundeswehr angeht, dahin, dass man sagt, Manpower beim Aufbau. Also tatsächlich Muckis, die angreifen, Kisten schleppen, Betten aufbauen, vielleicht auch ein bisschen Know-how, wie kann man sowas gut strukturieren, zur Verfügung stellen, darum geht es.
Mhm, klar, haben wir natürlich auch aus den Einsätzen Erfahrung mit Dingen.
Wie mache ich sowas schnell?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Wie schützen wir denn unsere eigenen Leute? Gibt's da, machen wir irgendwas anders als andere Firmen?
Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, wir machen genau das, was das Robert-Koch-Institut und das zivile Gesundheitswesen auch vorgibt, indem wir sagen, das neue Wort dazu heißt ja Social Distancing. Das haben wir aber auch schon sehr, sehr früh angewiesen, eben Händeschütteln zu unterlassen, intensive Handhygiene. Und dann liegt die Verantwortung bei uns tatsächlich auch bei den jeweiligen Einheitsführern, Disziplinarvorgesetzten, dafür zu sorgen, dass man eben nur wirklich die Leute enger zusammenbringt, wo es gar nicht anders zu vermeiden ist, um unseren Kernaufgaben und unserer Einsatzfähigkeit nachzukommen. Ansonsten soll man schon mit Maß und Verstand und entsprechend der auch Vorgaben aus dem Haus, also die Weisung Nummer 3 ist ja jetzt gerade raus, dass das umgesetzt wird, um da so die Infektionsketten zu unterbrechen und auch das Schutz des eigenen Personals sicherzustellen.
Ja, also ich kann das auch berichten bei uns aus der Redaktion. Das ist im Moment Geisterstadt. Also es sind wirklich nur die da, die unbedingt in der Redaktion sein müssen, alle anderen im Homeoffice.
Das ist hier auch so.
Ja, genau. Ist ja auch sehr vernünftig. Also es sorgt ja auch für weniger Verkehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln, genau, und so weiter. Und ich glaube, das hilft schon ganz, ganz
enorm. Es geht einfach insgesamt darum, den ganzen Prozess, wir können ihn nicht aufhalten, aber wir können ihn so verlangsamen, dass wir einfach diese Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden können, um nicht vor der Entscheidung stehen zu müssen. Gab es gestern ja auch hohe Politiker, die sich im Fernsehen nochmal geäußert haben, nicht vor der Entscheidung stehen zu müssen, den nehme ich noch auf, den kann ich behandeln und den kann ich gar nicht mehr behandeln und deswegen stirbt er.
Das möchte man vermeiden. Nee, das wäre ja wirklich, also das ist dann der GAU. Also italienische Verhältnisse, wollen wir auf keinen Fall, klar. Wie viele Corona-Infizierte haben wir denn aktuell?
Also mit Stand heute Morgen haben wir 40 bestätigte Fälle und etwa rundherum 250 begründete Verdachtsfälle. Das ist im Proporz zu 200 und ein paar zerquetschten 1000 Angehörigen der Bundeswehr immer noch relativ niedrig, sodass auch da ich sagen kann, die Maßnahmen, auch wenn der ein oder andere immer lächelt, ordentlich Hände geben, Corona groß und so weiter, die greifen.
Ja, auf jeden Fall.
Da muss man einfach als diszipliniert dabei bleiben.
Absolut. Werden die in Bundeswehrkrankenhäusern behandelt? Also diejenigen, die in der Bundeswehr infiziert sind? Oder sind die alle noch zum Glück so leicht infiziert, dass die in häuslicher Quarantäne sind?
Also da kann man ganz klar sagen, wir haben aktuell 4 von denen im Krankenhaus, aber auch Gott sei Dank nicht intensivpflichtig. Alle anderen befinden sich in der häuslichen Isolation, weil wir natürlich im Verhältnis zur Bevölkerung über ein Altersspektrum an Mitarbeitern verfügen, die Gott sei Dank nicht von den schwereren Verläufen so betroffen sind.
Stimmt, ja, natürlich, da habe ich gar nicht dran gedacht, klar. Wie viele Plätze haben wir denn in unseren 5 Bundeswehrkrankenhäusern für intensivpflichtige Infizierte?
Ja. Also auch da arbeiten wir ja aktuell dran, genauso wie das zivile Gesundheitssystem, diese Plätze noch zu erhöhen, indem wir geplante Operationen absagen, indem wir Beatmungsgeräte aus unseren Regimentern rauslösen, mit dem Personal zusammen, um das zu verstärken. Momentan haben wir über unsere ganzen 5 Bundeswehrkrankenhäuser etwa 110 Beatmungsplätze oder auch Intermediate Care. Das ist ja fachlich ein bisschen unterschiedlich zu betrachten, aber das gilt es deutlich zu erhöhen und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut dabei.
Sehr schön. Wie sind denn unsere Truppenärzte vorbereitet? Also wenn jetzt jemand nicht sicher ist und sich testen lassen will?
Auch unsere Truppenärzte werden jeden Tag, ich sage es mal, zu erdrückt mit Papier und Weisungen. Muss man jetzt leider auch sagen, gibt es ja ganz, ganz viele. Aber auch da, das Robert-Koch-Institut, und da halten wir uns dran, diese Weisungen übernehmen wir, wie denn da zu verfahren ist. Und das Robert-Koch-Institut macht ganz klare Vorgaben, wer zu testen ist und wer eben nicht zu testen ist. Daran sollte man sich gerade im Hinblick darauf, dass auch da die Laborkapazitäten endlich sind, wirklich dran halten, um den Test zu ermöglichen bei den Patienten, wo es wirklich notwendig ist, um den rechtzeitig zu behandeln. Mhm. Also so unterschwelliges Anbieten von Tests, wo man eigentlich sauber runterdekliniert sagen kann, der sollte eigentlich nicht getestet, sollte man tatsächlich unterlassen. Und das wissen unsere Truppenärzte auch und verfahren da entsprechend danach.
Sehr schön. Und deren Eigenschutz ist dann auch so gewährleistet, wie das Robert-Koch-Institut empfiehlt? Also
ja, natürlich. Wir gucken, dass wir unsere persönliche Schutzausstattung genauso nutzen und verfahren, wie es das Robert-Koch-Institut vorgibt. Auch da ist bei der Bundeswehr genauso wie im zivilen Gesundheitssystem momentan ein bisschen hart mit dem Nachschub, aber die Beschaffungsmaßnahmen durch das Bein zeigen da hoffentlich Ende nächster Woche spätestens deutlich Luft, also deutlich Licht am Horizont.
Ja. Sehr schön. Und was passiert in den Auslandseinsätzen? Also bleiben die Kontingente jetzt länger, weil man sie nicht zurückholen möchte, oder werden die Kontingentwechsel normal durchgeführt? Wie geht man da vor? Und was passiert mit der medizinischen Versorgung jetzt, falls sich dort einer infiziert?
Also ich fange mit der medizinischen Versorgung an, das ist, glaube ich, das Einfachste. Auch für den Fall, dass sich dort jemand infiziert, sind Vorbereitungen getroffen worden, indem man erstens Diagnostik da machen kann, wo sie gebraucht wird, und Isolationsmöglichkeiten trotzdem zur Verfügung stellen. Das ist für einzelne Patienten ist das möglich. Und die Rückführung ist immer gewährleistet. Das ist eine unserer Dauereinsatzaufgaben, Strat Air Medivac, der ist schlicht sichergestellt. Daran wird es auch gar nichts geben, weil wir müssen unsere Jungs und Mädels unabhängig auch von Corona immer aus den Einsätzen holen können. Ja. Das ist eine unserer Kernaufgaben. Die gilt es auch aufrechtzuerhalten. Ansonsten kann ich für alle Einsätze querbeet pauschal keine Aussage machen, aber am Beispiel Resolute Support ist es so, entsprechend den Einreisebestimmungen, die auch durch die Länder inzwischen erlassen worden sind, weil Europa ja als Risikogebiet gilt, machen wir bestimmte Quarantänemaßnahmen schon bevor die Leute in den Einsatz gehen. Also die gehen dann im Zweifelsfall hier in Deutschland nochmal in eine 14-tägige Quarantäne, denn wenn jemand positiv wird, kann man ihn hier auch viel besser behandeln, ohne ihn zurückholen zu müssen. Mhm. Und wenn alles okay ist in kleinen Gruppen, dann gehen die ganz regulär im Kontingentwechsel in den Einsatz. Also auch da ist man dabei. Das ist jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen ruckelig. Natürlich, wir haben ja keine Blaupause für eine Corona-Pandemie irgendwie in der Schublade. Aber wir haben uns Gedanken gemacht und das muss jetzt dann umgesetzt werden.
Klingt alles ganz logisch und sehr durchdacht. Letzte Frage, gibt es für Sanitätspersonal jetzt eine Urlaubssperre?
Ist bisher noch nicht angedacht. Ich würde aber gerne noch mal kurz aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Ja, das klingt alles logisch und durchdacht und wir wissen auch, dass hier vom grünen Schreibtisch aus immer alles viel einfacher ist, als es tatsächlich in der Truppe unten ankommt. Ich kann mir das Gefühl, das in der Truppe herrscht, gerade sehr gut vorstellen. Viele Informationen, welche ist jetzt die wichtige? Da kann, also ist tatsächlich mein Appell von hier aus, bitte einfach nur gesunder Menschenverstand und ein wenig Geduld, auch wenn das in dieser Situation natürlich schwierig ist. Haben wir volles Verständnis dafür. Aber wir machen uns alle Gedanken, wie wir denn da auch langfristig gut wieder rauskommen aus dieser Situation.
Ja, und es gibt ja auch immer den Leitfaden, der wird ja auch ständig aktualisiert, natürlich, wie man sich verhalten soll.
Und
da kann ja auch jeder drauf zugreifen, der Internetzugang hat. Das ist ja auch ganz hilfreich.
Genau.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Fischer. Das war sehr informativ. Bleiben Sie gesund.
Gerne, gleichfalls.
Danke. Wir melden uns natürlich Pandemie hin oder her auch mit dem nächsten Podcast am kommenden Donnerstag wieder. Den können Sie dann hören auf Deezer oder Spotify oder gewohnt auf YouTube. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dann können Sie uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse ist podcast@bundeswehr.org. Bleiben Sie auch gesund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich melde mich ab aus dem Funkkreis.